Uli, der Eishockey-Podcast. Uli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Ja, es ist Olympia, es ist irgendwie alles durcheinander, auch bei uns beim Podcast. Und so sitzen wir jetzt wieder zusammen und haben so ein bisschen eine Remix-Episode. Das werdet ihr jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich öfter hören. Wir sprechen heute erstmal natürlich über Olympia, aber auch über den Abschluss der NHL, der vorzeitige Abschluss der NHL. Und dazu kann ich mir natürlich keine besseren Experten vorstellen als unsere Hockey Marshals Ralf und Marco. Grüße an euch.
Hallo.
Hallo.
Ja, wie gesagt, wir schauen erstmal zu Olympia. Das Turnier steht ja an bei den Männern. Bei den Frauen läuft es ja schon. Und da wollen wir mal ein bisschen drauf blicken. Gibt ja einige News. Und dann werden wir ganz kurz in die Divisions in der NHL schauen. Jetzt mal einfach offen an euch die Frage: Wie sehr freut ihr euch auf Olympia mit den NHL-Stars?
Total. Das ist Olympia ist immer noch mal was ganz Besonderes. Es ist, also nicht nur Eishockey sowieso, aber ja. Bei Olympia fängt man ja an, also ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen da draußen geht oder euch, man guckt ja auf einmal Sportarten, die man de facto sonst nicht wirklich guckt. Es ist einmal nochmal so ein besonderes Flair. Ich bin wieder in der Curling-Bubble drin halt so.
Tatsächlich?
Alle vier Jahre. Ja, ist irgendwie entspannt halt so. Freue ich mich immer, wenn das da losgeht. Und es ist ja auch spannend dann, ne? Und deswegen ja, ich finde Olympia sowieso, gibt viele Kritikpunkte, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, aber ich bin damit einfach groß geworden, das war zu Hause immer ein großes Happening bei den Großeltern, das ziehe ich so mit durch und deswegen ist Olympia und vor allen Dingen die Olympischen Winterspiele immer was ganz, ganz Besonderes für mich. Ich habe mich total gefreut, nur mal so am Rande, hat jetzt mit Hockey wirklich überhaupt nichts zu tun, aber dass Alberto Tomba zum Beispiel das Feuer entzündet hat, weil das war so ein Held meiner Oma und dementsprechend einer meiner Kindheitshelden dann auch mit, dass er das Feuer entzündet hat, Tomba la Bomba, wunderbar für mich. Also deswegen, ich bin total im Olympia-Fieber.
Ralf, wie schaut's bei dir aus? Welche Sportarten verfolgst du?
Lustigerweise finde ich auch Curling ziemlich interessant. Ich weiß auch nicht, warum. Weiß ich nicht, ob es dem Dart ähnlich kommt, weil man auf eine Scheibe spielt, mehr oder weniger von oben gesehen. Ich habe keine Ahnung, ich finde es auch irgendwie cool, entspannt. Ist auch so ein Sport, den ich gerne gucke. Ansonsten, ja, sind so ein paar Sachen dabei, die man sich dann mal anguckt, wo ich jetzt auch, ich gucke wirklich gar keinen Wintersport, also Skispringen und Biathlon und so ist überhaupt gar nicht meins, aber es waren jetzt so ein, zwei Sportarten dabei, ich weiß gar nicht, wie die hießen, Snowboard, Freestyle oder so, da sind die so eine Rampe runtergerast und mussten so Tricks machen, das habe ich dann auch mal geguckt, finde ich ganz interessant. Grundsätzlich, wenn man jetzt Eishockey mal außen vor nimmt, was logischerweise bei mir Nummer 1 steht, würde ich tatsächlich die Sommerolympiade immer der Winterolympiade vorziehen, weil irgendwie ein anderes Flair ist und ein paar Sportarten mehr, die irgendwie so zünden. Aber im Endeffekt macht es halt auch jetzt irgendwie Spaß. Also man kann halt mittags, wenn man Zeit am Wochenende hat, kann man mittags einfach den Fernseher anmachen und irgendwas läuft. Die Stimmung ist cool. Aber ja, um es abzuschließen, freue ich mich natürlich unglaublich aufs Eishockey-Turnier der Herren, muss ich dazu sagen. Der Damen habe ich auch ein bisschen was gesehen, aber da bin ich einfach ganz, ganz weit weg, bin ich offen und ehrlich. Ich kann mich noch an das Turnier 2002 erinnern, an das Finale in Salt Lake City. Ich kann mich noch relativ gut an die kanadische Mannschaft erinnern. Die amerikanische war auch super besetzt, aber das war schon Hockey auf ganz hohem Niveau und ich habe das Finale damals live geguckt und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir jetzt so ein hochklassiges Turnier quasi wieder vor der Brust haben, da bin ich echt, freue ich mich wirklich drauf, zumal wir ja durch die Austragungsstätte in Europa wunderbare Zeiten haben.
Ja, das stimmt. Ja, ganz interessante Punkte, die ihr beide angesprochen habt, auch vor allem so, was die anderen Sportarten betrifft. Mir geht es tatsächlich auch ähnlich und man schaut dann halt einfach, wenn man mal Zeit hat, auch viele andere Sportarten. Wir schauen mal aufs deutsche Team. Wir haben ja das letzte Mal auch schon ein bisschen Kaderanalyse betrieben. Jetzt ist heute zum Zeitpunkt der Aufnahme veröffentlicht worden, wer denn beim DB die Kapitäne sind. Und es sind drei NHL-Stars. Leon Dreiseitel vorneweg als Kapitän. Die Assistenten sind Tim Stützle und Moritz Seider. Jetzt mal auch die Frage an euch, als ihr das erfahren habt, was habt ihr da in erster Linie gedacht, Marco?
Ich finde es eigentlich gut. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich finde es eigentlich gut, weil ich denke, das ist ein Zeichen, die richtigen Jungs direkt in die Verantwortung zu nehmen. Und es sind Spieler, die nicht viele Spiele für Deutschland bisher gemacht haben, die nicht oft in diesen Ehrenwürden tätig sind für das DEB-Team. Aber ich denke, das sind genau die richtigen Spieler, die du direkt von Tag 1 in die Verantwortung holst und die nicht wie sonst vielleicht bei einem WM-Turnier, wir haben Playoffs nicht erreicht und irgendwie mitten im Turnier noch dazustoßen. Und dann ist der Drops gelutscht quasi, sondern ja, du setzt hier ein Zeichen, du bist bei Olympia, alle Teams kommen mit ihren besten Spielern und ja, das auf dem Papier sind es die drei deutschen Hoffnungsträger und wie gesagt, die holt man mit der Aktion natürlich direkt in die Verantwortung und zeigt, dass die hier nicht 2 Wochen Urlaub machen werden halt, ne?
Ralf, wie siehst du's?
Ja, ähnlich. Tatsächlich, ja, schwierige Situation, wenn man den langjährigen Captain dann komplett des Amtes enthebt, quasi mal. Also, sage ich mal, also nicht nur Kapitän, sondern auch der die Assistenz sozusagen. Er hat halt gar keinen Buchstaben auf der Brust. Aber ja, ich sehe es eigentlich ein bisschen wie Marco, wenn man sich einfach mal überlegt, ja, nehmen wir jetzt mal das Spiel gegen Amerika. Das ist zwar das letzte Vorrundenspiel sein. Ja. Aber wenn man jetzt erstmal das Spiel, aber wir können ja auch andere Mannschaften nehmen. Es ist ja bis auf, sagen wir mal, 2-3 Teams. Ob es jetzt die Tschechen, die Schweden, die Finnen, Kanadier, Amerikaner sowieso, die sind ja alle voll bespickt mit NHL-Spielern. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass du sagst, du nimmst halt die Leute in die Verantwortung, die halt auch die Gegner kennen. Mhm. Ist jetzt gar nicht respektlos gemeint, aber Spieler, die ihr Leben lang quasi in der DL verbracht haben, die kennen die Gegenspieler gar nicht. Also die kennen, ne, logisch, woher, klar, man hat sich vielleicht mal in irgendeinem Freundschaftsspiel oder vielleicht auch in einem Länderspiel gesehen, aber Dreiseitel, Seider und Stützle, die spielen tagtäglich gegen diese Weltklasse-Spieler, vielleicht hat das auch einen kleinen Effekt dazu, also dass es dazu beigetragen hat, dass sie Kapitäne geworden sind. Ich weiß es natürlich nicht, das ist so mein Ansatz, warum es so ist.
Ja.
Wir werden es vielleicht erfahren, vielleicht auch nicht, aber ja.
Ja, ist definitiv eine interessante Wahl, definitiv auch keine falsche, muss man sagen, aber ich finde es schon, dass man darüber diskutieren darf und soll, wenn wir so ein bisschen in die Gruppe schauen. Deutschland ist in Gruppe C mit Dänemark, Lettland und USA, Ralf. Also keine einfachen Gegner, ne?
Nee, keine einfachen Gegner. Dänemark haben wir ja zuletzt sogar gesehen. Gut, das war das Turnier in Dänemark. Vielleicht war das ein kleiner Zusatzfaktor, aber ja. Ja, es ist immer schwierig zu sagen, aber dass wir an den Amerikanern nicht vorbeikommen, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden. Die sind einfach unfassbar gut besetzt. Die werden an 1 gesetzt sein. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht groß drum herum reden. Die müssten schon 3 rabenschwarze Tage haben oder den Norovirus, wie einige Damen-Nationalmannschaften. Ansonsten müssen wir uns halt um die beiden anderen Teams kümmern. Da wird es halt drauf ankommen. Und ohne jetzt irgendwie zu große Klappe zu haben, muss man eigentlich mit dem Kader, den man hat, auch irgendwo das Ziel haben, an zwei in die nächste Runde zu gehen.
Marco, jetzt haben wir ja beim Pulscheck ja auch schon gesagt, beste deutsche Kader aller Zeiten. Wie siehst du es und vor allem auch auf diese Gruppenkonstellation?
Ja, also ich bin, also klar, also aus mit Fanbrille ist Platz 2 definitiv das Ziel. Ich glaube, alles andere kriegst du mit dem Kader halt auch tatsächlich nicht wirklich kommuniziert. Ja, die Dänen und die Letten haben auch talentierte Spieler. Ich sehe aber das deutsche Team in der Breite doch deutlich breiter aufgestellt tatsächlich. Und das ist schon eine tolle Mannschaft, die wir da haben. Es ist ja auch heiß diskutiert worden, welche Spieler nicht dabei sind außer DEL. Ne? Also auch da, man hat ja mal wirklich einen Kader, wo man wirklich das Gefühl hat, ne? Also als deutscher Fan, die letzten Jahre sind natürlich tendenziell eher, hat der Pfeil nach oben gezeigt, aber ich als alter Sack, sag ich mal, kann mich ja noch an ganz düstere Zeiten in den 90ern erinnern, wo du gucken musstest, jetzt nichts für ungut für die alten Hasen, die uns da vielleicht zuhören, aber war es vielleicht das kleinstere Übel mitzunehmen, und jetzt hast du da wirklich hohe Qualität, aus der du auswählen kannst, und hast ein international renommiertes Team am Start, und das wird spannend zu sehen. Und also jetzt mal vorne, ne, allein was die NHL da mitbringt, ne? Also Peterka und Reichel, die fliegen ja schon quasi dank Dreiseitel und Stützle so unterm Radar. Das ist, da kommt halt richtig, richtig Großes. Wir haben mit Nico Sturm einen fantastischen Rollenspieler, der auch schon den ein oder anderen Stanley Cup Sieg holen konnte, der auch nicht durch Zufall immer in diesen Teams landet. Der ist vielleicht nicht der große Zauberer vom Herrn, aber ich glaube, ganz, ganz wichtig für Mannschaften. Ist unfassbar bullystark. Puckbesitz wird ein großes Thema werden, gerade gegen die Letten und die Dänen, die du dann einfach schlagen solltest. Und wie man weiß, wenn du den Puck einfach im Besitz hast, ist schon mal schwerer für den Gegner, ein Tor zu schießen. Und deswegen, wir haben eine tolle Mannschaft. Ich finde, die ist gut zusammengestellt. Das ist das Beste, was wir offensiv und defensiv zu bieten haben, ja.
Zum Abschluss dieses Olympiateils ganz, ganz weit vorausgeblickt. Wer ist denn für euch so der Top-Favorit auf den Titel?
Deutschland. Nein. Wäre schön.
Mich schon gefreut jetzt. Mai, oh mai.
Nein.
Ja.
Wir haben... Ja, man darf... Also die Tschechen sind stark, die sind für mich aber dann doch ein bisschen weiter dahinter. Man muss sehen, wie sich die Finnen und die Schweden machen, weil das sind auch unglaublich gute Teams. Schweden haben jetzt ein paar Verletzungen zu beklagen gehabt. Kann man schwierig einschätzen, aber für mich, und das ist, sollte wahrscheinlich jedem so gehen, geht ja natürlich eigentlich nichts an USA und Kanada vorbei, weil das sind, man muss es ja so sagen, es sind ja All-Star-Teams. Da werden kontrovers, aber da werden ja Leute zu Hause gelassen. Ich hatte es in der letzten Folge gesagt, Jason Robertson von den Dallas Stars, unerklärlicherweise nicht dabei. Evan Bouchard von den Oilers als Verteidiger nicht dabei. Und das sind jetzt nur zwei Namen auf beiden, also ein Name auf beiden Seiten. Die Liste könnten wir ja elend weiterführen, weil das einfach so gute Teams sind, dass sie mit einem zweiten Team auch noch gut wären. Dementsprechend, da geht kein Weg dran vorbei. Wer sich im Endeffekt von den beiden Teams durchsetzen wird, keine Ahnung. Vielleicht kommen auch anders und wir sehen ein Finale zwischen Tschechien und Finnland. Kann alles passieren. Aber ja. Meiner Meinung nach, um es jetzt abzuschließen, nach langer Rede, sind für mich die Kanadier Top-Favorit.
Und ich sag, die Amerikaner sind mein Top-Favorit, wegen der kleinen Eisfläche, die nochmal ein bisschen kleiner, das ist ein sehr körperliches Team, was da zusammengestellt worden ist, das wird sehr, sehr eklig, gegen die zu spielen, und ich glaube, von den Four Nations, der Stachel sitzt auch noch tief, deswegen glaube ich, ja, dass die Amerikaner hier Tacken die Nase vorn haben. Und ja, aber es wird spannend. Wie gesagt, es ist super eng. Die Kanadier, um Gottes Willen. Ralf, ich kann ihm da nicht widersprechen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, werden die Vereinigten Staaten.
Matthews ist auch der richtige Kapitän, Marco?
Matthews, ja. Sag du es mir. Hat er was zu beweisen?
Ihr
steht gerade nicht auf dem Playoff-Platz. Ich greif schon mal vor. Ich hätte gedacht, es wäre gedreht. Kachuk Kapitän und Matthews Assistant. Aber gut, also so rum hätte ich es gemacht. Ich glaube, genau das, was ich gerade angesprochen habe, so dieses Richtige auf den Piss gehen. Aber gut, du brauchst vielleicht auch, ist Austin Matthews ein bisschen diplomatischer als Mr. Kachuk. Und als Kapitän ist es ja vielleicht auch in Diskussion mit den Refs vielleicht auch nicht verkehrt, wenn der etwas ruhigere die Diskussion führt. Ne? Aber gut, das ist jetzt ganz groß gemutmaßt. Nein, wie gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Du hättest da aber auch bei den Kanadiern und bei den Amis, gibt es da irgendwelche Spieler, wo man sagt, der kann ich jetzt gar nicht verstehen. Vielleicht Jackson Lacombe als ganz, ganz junger Spieler der Anaheim Ducks bei den Amis, wenn sie den zum Kapitän gemacht hätten, hätte man vielleicht gesagt, oh, hoppla. Bei allen anderen muss man allerdings schon sagen, ja, die haben sich ihre Sporen verdient und fast jeder von denen hat irgendeinen Buchstaben auf dem Trikot in seinem Verein. Ne? Also von daher, das sind alles Führungsspieler.
Ja. Definitiv. Ich dachte, war gerade kurz ein bisschen verwirrt, weil du Lacombe quasi gesagt hast. Ich dachte, den man hätte nicht mitnehmen sollen, aber dann hast du ja gesagt, den man keinen Buchstaben hätten geben müssen. Ja, ist ja so. Wenn man sich zum Beispiel den Kader der Kanadier anguckt, da sind ja alles, sagen Führungsspieler in dem Sinne. Daher, es ist eigentlich auch müßig, darüber zu diskutieren, weil im Endeffekt, da hast du so viele, ja, ich sag's gerade, Führungspositionen oder Leute, die vorweggehen. Da ist, also während im deutschen Team vielleicht ein Stück weit noch die Rolle ein bisschen wichtiger ist, ist meiner Meinung nach zum Beispiel bei den Amerikanern allein schon, wie du schon sagst, durch die Kachuk-Brüder oder bei den Kanadiern hast du auch viele Brad Marchand und Tom Wilson. Du hast so viele Leute da drin, die sowieso vorweggehen mit ihrer Mentalität. Mhm. Da ist es eigentlich auch egal, wer Kapitän ist.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir den Olympiateil. Schon mal kleinen Vorausblick. Wir werden uns, liebe Hörerinnen, bald nochmal hören, auch in einer sehr interessanten Konstellation. Eben auch nochmal über den ersten Teil von den Olympischen Winterspielen zu sprechen. Wir schließen aber jetzt erstmal vorab die NHL ab, nämlich ja, es sind teilweise 55 bis 58 Spiele gespielt. Die NHL geht in die Pause, weil sie eben bei Olympia dabei sind. Wir schauen in die Divisions und wir haben ja das letzte Mal vor allem festgestellt oder die letzten Male, dass es sehr eng ist, dass sehr viel für viele Teams noch möglich ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bevor wir jetzt auch direkt in die Divisions reingehen, es hat sich so ein bisschen sortiert, Ralf, seit unserer letzten Aufnahme.
Ja, tatsächlich. Ich wollte mir auch gerade die Tabelle aufrufen. Das ist aber leider ist in der NHL-App auch
Olympia. Da ist sehr viel Olympia jetzt.
Da ist auch Olympia eingekehrt. Deswegen hat es eine Sekunde gedauert, Verzeihung. Ja, tatsächlich ist so langsam dann doch ein bisschen eher erkennbar, dass wir jetzt sowohl im Westen, da würde ich mal sagen, die 8 Teams plus 3 mit gutem Willen und im Osten die 8 Teams plus, ja, da musst du mir gleich sagen, ob Toronto noch mit reingeht oder nicht, da hätten wir dann noch 4 Teams, die da noch irgendwo im Rennen sind. Das hat sich ein bisschen gelichtet, das Feld. Ja, aber es ist trotzdem immer noch sehr viel Durcheinander. Also da zwischen den Playoff-Teams oder auf den Playoff-Positionen und auch in der Wildcard und etwas darunter ist trotzdem immer noch viel Trubel drin, weil es halt immer mal Teams gibt, die dann verlieren sie mal wieder 3, dann gewinnen sie mal wieder 4. jetzt als Beispiel in der Central, ich will jetzt gar nicht groß davor wegreden, aber da hatten wir eine Phase, da hat Colorado 10 am Stück gewonnen und Dallas und Minnesota haben 4-5 verloren. Ja, jetzt hat Colorado eine Schwächephase und Minnesota und Dallas haben 5 respektive 6 Spiele hintereinander gewonnen. Also es ist, das habe ich letztes Mal schon gesagt, es ist irgendwie immer so, dass man, wenn man mal eine Woche nicht guckt, dann hat sich irgendwie total verändert, weil es gibt immer wieder Teams, die eine Siegesserie und eine Niederlagenserie haben. Klar, das gibt es immer, aber irgendwie habe ich es in der Form wie dieses Jahr so ausgeprägt nicht wahrgenommen, weil du hast immer so komische Runs von Teams, wie jetzt zum Beispiel Nashville, Anaheim, die dann irgendwie sagen, okay, jetzt sind sie am Boden der Realität angekommen, oh, jetzt haben sie wieder 5 Stück in Folge gewonnen. Oder dann halt auch andersrum, dann denkst du, oh, Nashville, jetzt sind sie wirklich dran, ja, und dann verlieren die wieder ein paar Stück in Folge, also es ist irgendwie relativ wild und dementsprechend immer noch nicht wirklich durchschaubar, wer sich jetzt in den Playoffs durchsetzt. Ich finde das Bild, wer in die Playoffs kommt, das wird definitiv mit der Zeit klarer und ist meiner Meinung nach jetzt schon, habe ich ja vorhin gesagt, relativ klar. Aber in den Playoffs ist es immer noch vogelwild.
Markus, für dich auch ein bisschen sortierter seit unserer letzten Aufnahme.
Es ist sortierter, aber die ersten Mannschaften fallen jetzt raus, wo wir vor ein paar Wochen halt noch gesagt haben, eigentlich sind alle noch in der Verlosung. Was Ralf sagt, ne? Jetzt hat er schon die Central als Beispiel genommen. Ich nehme jetzt die Pacific als Beispiel. Da guckt man auf die Tabelle und denkt sich so, ne? Okay, jetzt meine Los Angeles Kings schon 3 Punkte hinter den Playoff-Plätzen als erstes Team, was nach den Wildcard-Punkten kommt und sieht dann erstmal Anaheim und Seattle davor, hat dann allerdings vielleicht den Blick mal auf Edmonton, sieht, oh, die sind nur 2 Spiele vor, haben auch die besagten 4 Punkte mehr, heißt, die beiden Spiele gewinnen und Edmonton hängt genauso mit drin wie die Kings, also es ist dann irgendwie doch immer noch eng, die Sharks immer genau dasselbe, noch ein Spiel weniger, die könnten genauso Calgary, Vancouver raus. Also da würde ich jetzt tatsächlich kein Geld mehr draufsetzen. Ralf hat es gerade schon gesagt, dann hast du noch Nashville und dann war es das im Westen. Also Chicago, Winnipeg, St. Louis, Winnipeg hätte ich niemals gedacht, dass sie so eine Saison spielen. Also 5 Teams im Westen raus, anders als in den Folgen zuvor, würde ich sagen. Mhm. Und ja, im Osten, ja, du hast im Vorgespräch schon durchblicken lassen, dass du mit dem vorletzten Platz der in der Toronto Maple Leafs nicht so zufrieden bist in der Division. Da wird's langsam eng, ne? Das ist, ich sehe die anderen Teams tatsächlich, Florida und Toronto, die beiden letzten. Wer hätte das gedacht vor der Saison in der Atlantic?
Never.
Naja, aber ja, es wird langsam eng, ja.
Ja, definitiv. Dann schauen wir mal in die einzelnen Divisions rein, ganz kurz. Ich würde tatsächlich auch so in der Reihenfolge starten, in der Central, also Colorado, Ralf, also da wiederholen wir uns, glaube ich, seit unserer ersten Episode, die wir aufgenommen haben, also da wird nicht mehr viel passieren. Dahinter wird schon interessant.
Aber, wenn man sich jetzt die Powerplay-Statistik anguckt, sind wir mittlerweile Letzter. Wir haben es geschafft.
Das ist natürlich sehr schlimm.
Das und ist Wahnsinn. Das muss man sich erstmal vorstellen, dass man.
Oder ist halt Langeweile bei plus 74 Toren.
Nee. Das ist, also wenn du da so guckst, das werdet ihr wahrscheinlich nicht wissen, weil es sehr zu tief geht. Aber Dave Hexel war mal Coach bei den Seattle Kraken. Den kennt man vielleicht. Der ist nach der letzten Saison gegen Dallas, hat man Powerplay auch versagt, hat man den Powerplay-Coach quasi gefeuert und hat Dave Hextall eingestellt. Das war schon so, schwierig. Also, dass denn nicht mit Mistgabeln vom Hof gejagt wird, ist das Einzige. Das ist grauenvoll. Man guckt das Spiel und wenn die könnten noch so gut spielen, wenn die 2 Minuten für den Gegner kriegen, hören die auf. Dann funktioniert nichts mehr. Dass man mittlerweile sagt, dann nimm dir doch lieber beim Bulli direkt, weiß nicht, hau dem Gegner einen, weiß nicht, einen Stock gegen das Knie, kriegst 2 Minuten, dann spielst du 4-4. Hast du mehr von? Es ist unfassbar. Die haben, ich glaube, 9 9 Gegentore gekriegt in Überzahl. 9 Gegentore. Ich glaube, die haben insgesamt 20 Powerplay, 27 Powerplay oder so Tore gemacht. Die sind letzter in der Statistik. Jetzt kam die, jetzt können wir nochmal so einen kleinen Wink nach Olympia machen. Die, also gestern, beim Tag der Aufnahmen, wurden die ersten Trainings abgehalten. Und dann werden natürlich die Reihen so ein bisschen von den Leuten, die da in der Halle sind, so ein bisschen gemacht. Und die erste Powerplay-Reihe bei Kanada müsste McDavid, Crosby, MacKinnon, McCarr und ich glaube Sam Reinhardt ist der fünfte, der da noch irgendwo mitspielen darf. Dann denkt man ja erstmal, ist ja Wahnsinn, aber dann musst du die Kommentare gucken, dann stehen dann, ja, wieso spielen denn zwei Leute vom schlechtesten Powerplay der Liga damit? Haben sie ja recht. Haben sie vollkommen recht.
Weil die das, also ohne Witz.
Nee, das ist, wenn du das sehen würdest, das ist, es ist eine absolute Katastrophe und das ist mittlerweile so weit, dass die sagen, wenn die das nicht relativ zeitnah gefixt kriegen, dann werden die Playoffs auch, werden die mit den Special Teams die Playoffs verlieren. Weil das Penalty Killing ist immer noch okay, aber bei weitem nicht mehr so überragend wie am Anfang. Und das Powerplay wird von Spiel zu Spiel schlechter. Das ist absoluter Wahnsinn, dass es überhaupt noch möglich ist. Das ist jetzt auch nicht Jammern auf hohem Niveau.
Doch.
Das ist, die haben das schlechteste Powerplay der Liga. Mit dem Spielermaterial. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Misere das ist, wenn die 2 Minuten für einen Gegner kriegen, dann denkst Ralf, du dir als Fan.
Ralf, 31 Fanlager in ganz Deutschland von allen anderen Teams weinen mit dir wegen einem Winning-Record von 37-9.
Wir sprechen uns, wenn die ja. In der ersten, ja, oder vielleicht in der ersten nicht, aber spätestens in der zweiten Runde, wenn es denn so kommt, gegen Dallas oder Minnesota rausfliegen mit einem Powerplay von 8%, dann sprechen wir uns.
Ich werde dich heute Abend in mein Nachtgebet mit einbinden. Das ist den Helmut schmeiße ich raus. Ich hatte erst Mitleid mit Toronto, aber nachdem ich diese herzzerreißende Story der Colorado Avalanche gehört habe.
Das sind die Probleme.
Ja, also in Zahlen 15,1, ne? Letzter Platz. Ich denke mir halt dabei, also ich will jetzt da nicht zu lang tatsächlich über das die Powerplay-Problematik von Colorado sprechen. Auf der anderen Seite ist es ja doch ganz interessant, weil ich denke mir jetzt so, aus Außenstehender, die haben 212 Tore erzielt, haben, Marco hat es ja schon gesagt, eine Differenz von plus 74. Wenn jetzt da das Powerplay auch noch funktionieren würde bei denen, Marco, was ist denn dann, was wäre denn dann los?
Ja, wie gesagt, das ist. Denn ich verstehe, was der Ralf meint. Also das war natürlich jetzt gerade ein bisschen provokativ gemacht, um den Ralf ein bisschen hier zu foppen. Aber ja, klar muss das vor den Playoffs natürlich anders werden. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass mit dem Spielermaterial, was du hast und die Gefahr ist da. Wir haben es mal vor ein paar Jahren bei Tampa Bay gesehen, die so total durch die Saison spaziert sind und dann in der ersten Runde über Columbus gestolpert sind. Nach einer 3-0-Führung im ersten Spiel halt, ne? Ja, genau. Yeah. Und nachdem es im Spiel 1 auch noch aussah, als würde es ein hoher Sieg werden, du musst den Schalter natürlich umgelegt bekommen. Aber ich mache mir da tatsächlich mit Nathan MacKinnon und Cale Makar mache ich mir tatsächlich keine großen Sorgen. Du hast da deine Leader. Nathan MacKinnon ist ja eher dafür bekannt, den Ernährungsplan seiner Mitspieler zu überprüfen, dass da ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht zu viel Zucker im Essen ist und so weiter und so fort. Man hört ja da die dollsten Geschichten. Ich mache mir da tatsächlich keine großen Sorgen. Sehe auf die Tabelle, Colorado hat 3 Spiele weniger als Minnesota, 2 Spiele weniger als Dallas. Die sind jetzt punktetechnisch schon auf 6 bzw. 5 Punkte rangerutscht. Ganz große Langeweile kommt da nicht auf. Ansonsten ist das immer noch der erste Kandidat für die President's Trophy und mit der Offensive, ich habe immer das Gefühl, die könnten tatsächlich im Powerplay den Schalter umlegen. Dass man da als Fan vielleicht sich denkt, was soll das jetzt? Ja, aber wie gesagt, die haben noch keine zweistelligen Spiele gehabt, wo die keinen Punkt geholt haben. Und ich mache mir, wie gesagt, an der Stelle nach Spiel 55 für die Avalanche, mache mir tatsächlich mit der Insgesamt-Performance keine großen Sorgen.
Ja, ich verstehe es natürlich auch in den Playoffs, da kommt es halt auf die Special Teams drauf an und da verstehe ich natürlich die Bedenken. Aber ich glaube, Ralf, dann können wir das zumindest abschließen. Ja. Für Colorado kommt die Olympiapause gelegen, vor allem fürs Powerplay.
Ja, definitiv.
Generell in der Central, was ist sonst los? Also wir haben auch das letzte Mal ein bisschen über St. Louis gesprochen. Die sind jetzt letzter in der Central, Winnipeg schon angesprochen, Chicago. Ja, also vor allem Winnipeg und St. Louis, Ralf, da geht halt nichts mehr, ne?
Nee, Winnipeg, dachte man zwischenzeitlich, vielleicht kommen sie noch mal, aber nee, machen keine Tore oder machen wenig Tore, kriegen einige rein. Hellebuck ist es ist schwierig zu sagen, ob es jetzt allein an Hellebuck liegt, weil er die letzten Jahre halt auf einem absoluten Top-Level in der Regular Season war. Ob es das alleine getan hätte, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall enttäuscht. Was heißt enttäuscht? Es ist ein Konkurrent weniger, den ich auf der Liste hatte, der jetzt wegfällt. Mhm. St. Louis ist mir unerklärlich, wo wir wieder beim Thema Olympia sind, warum man den schlechtesten Torhüter der Liga mitnimmt. Die sind ja sowas von katastrophal. Die haben minus 56 Torverhältnis. Auswärts gerade mal 7 Spiele gewonnen. Also da geht überhaupt nichts zusammen. Können wir meiner Meinung nach auch direkt zumachen, den Tabellenkeller. Chicago ist nicht weit genug dafür. Aber dann hatten wir gerade das Thema Nashville, die sind jetzt dran. Utah spielt eine ganz gute Saison. Mhm. Ja, und dann haben wir halt die beiden Teams, die sich da hoffentlich in der ersten Runde einmal beide stehend K.O. Sich bekriegen. Aber wo wir wieder, und das muss ich noch einmal abschließend sagen, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie vor wenigen Wochen, aber das Erstrunden-Matchup in der Central Division wäre immer noch ligaweit der 4. gegen den 5. Also es ist immer noch übel fürs Playoff-Format.
Ja.
Marco, zum Abschluss der Central, deine Gedanken. Schließe dich vollkommen Ralf an.
Ich schließe mich vollkommen an. Genau, das ist, wie gesagt, das ist bis Nashville schnuppert noch dran, aber die anderen drei, Chicago, ihr habt jetzt gerade Winnipeg, St. Louis, ich nehme Chicago mit rein, das wird dieses Jahr nix. Und oben die ersten drei Plätze sind vergeben. Utah spielt sehr, sehr konstant. Nashville ist tatsächlich in der Verlosung für den Wildcard-Platz. Aber wie gesagt, die restlichen drei Teams würde ich einen Haken dran machen für die Saison. Wird jetzt auch spannend. Jetzt ist der Olympia-Break mit Trades. Bald kommt die Trade-Deadline. Was diese Teams machen. Weil ganz, ganz klar sich ja jetzt so herauskristallisiert, wer nochmal irgendwie eher Buyer oder wer eher Seller sein wird. Also wer eher sich Teams oder Spieler von nicht gut platzierten Teams zugrunde legen möchte oder sein Team verbessern möchte und wer vielleicht mit Draftpicks und Prospects sein Team für die Zukunft aufstellen möchte. Mhm. Ja. Und da zähle ich Chicago, Winnipeg und St. Louis eher in die Verkäuferriege als in die Käuferriege.
Jetzt auch gerade schon ein bisschen über die Wildcard gesprochen, Utah erwähnt und perfekte Überleitung eben in deine Division, Marco, nämlich in die Pacific. Da ist es gerade so, dass auf den beiden Wildcard-Spots eben Utah und Anaheim stehen. Aber kurz dahinter, 3 Punkte dahinter, sind deine Kings. Wie sieht's da aus? Wie hat sich seit dem letzten Mal entwickelt in L.A.? Gab ja einen sehr interessanten Trade.
Ja, das ist die spannende Sache halt. Da muss man halt schauen. Also wenn man jetzt sich anschaut, gerade die Teams, ich habe gerade die Thematik, die ich angesprochen habe, was ist mit Trade Deadline, wie gehst du in die Zukunft? Wenn man jetzt beispielsweise nochmal ganz kurz nochmal die Division wechselt, hört, was in Nashville los ist, dass die sich Angebote für Steven Stamkos, Ryan O'Reilly und Jonathan Marthessault anhören. Und jetzt, obwohl sie am Playoff-Platz noch dran sind, eher sagen, okay, wir geben hier vielleicht noch was ab, ne? Weil auch wenn wir vielleicht in die Playoffs reinrutschen, wird es wohl nicht für den großen Wurf reichen. Geht man in Los Angeles tatsächlich einen anderen Weg, hat ein ja, man, da kann man tatsächlich schon sagen, zumindest aus der einen Richtung Blockbuster-Trade gemacht. Der Return für die Rangers, man hat den Bradman Panarin aus New York losgeeist und damit den Topscorer der New York Rangers verpflichtet, den doch einige aus der Liga auch gerne in ihrem Team gehabt hätten. Ja, der Return andersrum, Liam Greentree ist einer der wenigen Top-Prospects gewesen, die die Kings noch haben, die noch nicht irgendwie NHL-Luft geschnuppert haben und ein Conditional Third-Round-Pick. Das ist absolut in Ordnung. Man hat da nicht viel abgegeben, hat die Rangers behalten für diese Saison noch 50% des Salaries. Also das heißt, man bleibt auch noch handlungsfähig für die Trade-Deadline bei den Kings.
Ja.
Die Gefahr ist allerdings, du hast sowieso schon ein altes Team. Du hast jetzt noch einen alten Spieler dazugeholt. Also es ist halt nichts, ja, ich habe das vorhin schon bei Olympia gesagt, es ist vielleicht nichts Nachhaltiges, sondern ist jetzt so ein All-In-Gehen an einer Stelle, wo du vielleicht nicht All-In gehen musst. Bleibt spannend, kann funktionieren. Ne? Gerade Los Angeles hat Geschichte mit erfolgreichen Playoff-Runs, wenn man nicht gut in die Playoffs gekommen ist. Einmal Stanley Cup-Sieger als 8-Platzierter und einmal als 6-Platzierter in den Konferenzen. Kann funktionieren. Kann aber auch gewaltig in die Hose gehen und man denkt sich, okay, man hat die ganze Zukunft weggegeben für eine kurze Zeit. Jetzt hat Panarin für 2 Jahre unterschrieben, 11 Millionen. Ich denke, das ist für einen Spieler mit der Strahlkraft absolut in Ordnung, ist noch im Rahmen. Er ist halt nicht mehr der Jüngste. Jetzt ist 2 Jahre überschaubar. Man hat auch gehört, bei anderen Teams hätte man ihm 5 Jahre angeboten. Bin ich ganz froh, dass den Quatsch Los Angeles nicht gemacht hat. Er ist da gelandet, weil er gerne nach Los Angeles wollte. Finde ich ganz interessant, weil viele Spieler nicht unbedingt zum Hockeyspielen nach Los Angeles kommen wollen. Thema Texas und all sowas. Das ist nicht immer man hört oft, dass Spieler nicht gerne zu den Kings gehen würden, aufgrund des Spielsystems, muss man auch ganz, ganz klar sagen. Ist jetzt keine offensive Strahlkraft. Aber ja, für die Kings mit 146 geschossenen Toren, das ist das große Manko. Ein Topscorer, einen renommierten Spieler, der Luck ist ein bisschen ab, aber einer der Topstars der Liga zu holen, der Offensivstärke bringt, ist auf jeden Fall die richtige Idee und ich hoffe, dass sich's auszahlt. Problem ist, kurz vor dem Trade oder nach dem Trade hat man noch gegen Seattle gespielt, gegen den direkten Konkurrenten und verlierst. Das ist natürlich problematisch, denn jetzt langsam müssen die Punkte rangeholt werden. Noch sind es 3 Punkte. Die sind allerdings, ich habe es ja gerade schon gesagt, man hat keine Spiele in der Hinterhand. Du musst jetzt anfangen, Punkte zu holen, sonst verpasst du die Playoffs und hast zwar einen tollen Spieler geholt, aber spielst trotzdem keine Playoffs. Jetzt habe ich viel gequatscht darüber und so sieht's aus bei den Kings. Und ich da draußen für alle, ja. Ich habe euch das Foto ja heute geschickt, das möchte ich gerne nochmal sagen, dass ich ein Chris Drury-Trikot von den Rangers zu Hause habe, als Kings-Fan. Das ist, weil den GM Drury die Rangers doch gerne vom Hof gejagt hätten. Und ich habe sein Trikot. Und irgendwann werde ich damit durch New York spazieren und mir ganz, ganz viele Freunde machen, wenn ich dann noch eine Kings-Cappy dazu aufsetze. Das ist so ein Traum von mir.
Ralf, wie siehst du erstmal den Trade und auch die Situation mit dem Trikot von Marco? Ich habe auch sehr geschmunzelt, als ich das heute gesehen habe, als er es uns geschickt hat.
Ja, ich weiß, dass Chris Drury logischerweise weiß, dass er GM da ist. Als Spieler habe ich den da so gar nicht mehr so ganz vor Augen. Ist tatsächlich heute, wenn man langjährige Avalanche-Fans fragt, einer der Top 3 schlechtesten Trades, als man damals Chris Drury weggeschickt hat. Wenn ich so ein bisschen an meinem Monitor vorbeigucke, sehe ich sogar eine Trading-Card von ihm mit einem Stück Trikot. War schon ein cooler Spieler. Bei den Rangers habe ich ihn jetzt nicht so ganz mehr vor Augen. Und als GM ist er tatsächlich in New York gar nicht wirklich gern gesehen. Und das hat der Trade jetzt nicht besser gemacht. Weil der Return, Marco kann über den Prospect mehr sagen als ich, definitiv. Aber man hat schon die Allgemeinheit hat schon mehr erwartet. Man hatte überlegt, oder was heißt, man hat überlegt, es gab ja, Panarin hieß ja, geht überall hin. Ob es jetzt Dallas ist, ob es Minnesota habe ich gehört, ich habe Tampa Bay gehört, ich habe alles gehört, dass er dann nach L.A. geht. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, Marco, aber das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil das macht auch irgendwie überhaupt gar keinen Sinn für mich, weil du ja schon sagtest, so man ist auch gerade so an der Schwelle so. Und ich dachte, er geht zu einem Team, wo er halt den Cup gewinnen möchte. Und klar, ich kann mich täuschen, aber ob das jetzt LA in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr ist, weiß ich nicht. Deswegen habe ich das, ich glaube, das geht aber nicht nur mir so, das hat alle, glaube ich, ein bisschen überrascht. Er wollte ausdrücklich nach LA.
Und das war das Problem für Chris Drury. Das ist das Problem, das darf man halt nicht vergessen. Er hatte eine Full-No-Trade-Klausel und
der kann auch einfach sagen, nö. Wo er hingeht. Ja, oder einfach sagen, nö. Wenn du mich nicht dahin schickst, dann schickst du mich halt nirgendwo hin. Das ist das Problem, was viele halt, wie du schon sagst, was viele halt gerne übersehen. Nochmal ganz kurzer Exkurs nach Colorado, ist auch ein Spieler, der, wo die Fans immer sagen, ah, den könnte man mal langsam wegtraden. Der hat halt aber auch eine No-Trade-List von 9 Teams. Das sind jetzt zwar nur 9 Teams, aber das macht die Sache auch, ist immerhin fast ein Drittel der Liga, macht es halt auch schwieriger. Das ist, und wenn du eine Full-No-Trade hast, wie du schon sagtest, da hat der Spieler alle Karten in der Hand. Wenn der sagt, schick mich nach L.A., sonst gehe ich nirgendwo hin, dann kann Chris Drury sich auf den Kopf stellen. Dementsprechend, das ist ein wichtiger Punkt in dem Thema, er wollte dahin, also ist er auch da gelandet. Warum er da jetzt hin wollte, weiß ich nicht, aber lustigerweise, wenn man Panarin sieht, hat er in den, so sagt man, 3 größten Märkten Nordamerikas gespielt, in New York, in L.A. und in Chicago. Vielleicht hat er das auch deswegen gemacht. Vielleicht wollte er sagen, es sei meine Bucketlist und die möchte ich abhaken. Man weiß es nicht. Aber wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie er einschlägt. Wird spannend zu sehen, ob L.A. die Playoffs schafft. Es wird spannend zu sehen, wenn sie die Playoffs schaffen, wie weit sie kommen. Das 12. Jahr Edmonton gegen L.A. werden wir wohl nicht sehen. Ich glaube, die Konstellationen sehen jetzt gerade eher nicht danach aus. Das wäre aber auf jeden Fall spannend mit dem neuen Goalie in Edmonton, mit Panarin in L.A. Das wäre auf jeden Fall vielleicht ein bisschen spannender dieses Jahr. Man weiß es nicht.
Marco, wie realistisch ist dieses Szenario?
Ach, das ist schon noch in greifbarer Nähe, denn wie gesagt, die Schwäche für den Moment ist angegriffen. Das ist das Tore schießen und mit Panarin hast du da auf jeden Fall, also gibt nicht viele Spieler jetzt auf dem Markt, wo man sagen könnte, das Thema hätte man jetzt mal eben so, also es gibt nicht so viele Top-Spieler, die jetzt schon verfügbar gewesen sind zur Trade-Deadline und für den Return natürlich auch, ne? Du hast jetzt tatsächlich, du hast keinen aus deinem Kader abgegeben, du hast einen Prospect und einen Draftpick abgegeben. Das ist schon, für den Moment ist das in Ordnung und es greift das Hauptproblem an. Ich find's ganz spannend. LA hat ja schon einen russischen Spieler vorne drin, den ich immer ganz, ganz gerne sehe. Der taucht aber zwischendurch ab. Kuzmenko. Was passiert, wenn jetzt 2 Russen im Team sind? Der hat auf jeden Fall an dem Tag, als der Trade passiert ist, hat Kuzmenko erstmal 2 Tore gemacht. Also es sah dann erstmal aus, als würde er sich freuen halt so. Hat zwar nicht zum Sieg gereicht, aber ja, wie gesagt, da schlummert was. Und Ralf hat es ja vorhin schon gesagt, gerade die genannten Teams, Seattle hat Durchstrecken, keiner von denen ist konstant. Wie gesagt, auch Edmonton, man guckt auf die Tabelle und das täuscht tatsächlich durch die 2 Spiele mehr, wenn die anderen die Spiele gewinnen. Ne? Also Seattle auf einmal 67 Punkte hat, Anaheim 67 Punkte und LA auch 64, dann kann das auch ganz schnell passieren, dass Edmonton aus den Playoffs rausrutscht, was man jetzt so auf der Tabelle noch gar nicht sieht. Also nach Olympia gilt es auf jeden Fall für alle Teams, eine Siegesserie zu starten und das wird spannend. Oder zumindest mehr Spiele zu gewinnen als seine Konkurrenz. Und wie gesagt, San Jose hier auch noch ganz, ganz nah dran, weil wenn die haben ein Spiel weniger als die anderen, gewinnen die das, haben die genauso viele Punkte wie LA. Das wird ein enges Höschen, aber dementsprechend, das ist realistisch. San Jose war auch an Panarin dran. Ralf hat gerade eine Menge Teams aufgezählt. Jetzt ist er nach LA gegangen. Das macht dich erstmal in dieser Saison nicht schlechter. Definitiv nicht. wird in LA jetzt Zeit haben, im Mannschaftstraining erstmal rangeführt zu werden. Da sind ja ein paar Spieler sind unterwegs. Ich glaube, bei LA sind es insgesamt 6 Spieler, die bei Olympia sind. Aber der Großteil der Truppe ist ja da. Ein Ante Kopita ist da. Und du wirst mit Sicherheit dein Team kennenlernen. Und du hast vielleicht eine leichtere Einstiegsphase, als wenn du mitten in der Saison und einen Tag später musst du schon am Eis stehen, siehst die Jungs gerade zum ersten Mal. Es macht Sinn für mich und ich halte es nicht für unrealistisch. Es muss halt nur was passieren. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Zukunft. Denn, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, die Entwicklung ist zumindest stark ins Straucheln gekommen. Es hängt an den alten Spielern. Ich sitze hier und sage, der Spieler, der mir am besten gefällt diese Saison, ist Corey Perry. Und das aus meinem Mund, weil der seine Rolle einfach am konstantesten spielt und immer abliefert tatsächlich. Und das ist aber trotzdem ein Problem, weil Corey Perry ist über 40. Und das ist nicht zukunftssicher. Und darum drehen sich eigentlich meine Sorgen. Diese Saison Playoffs erreichen, cool, aber danach bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Wie seht ihr generell die Pacific so von oben nach unten? Ich meine, Vegas haben wir ja schon oft gesagt, Edmonton auch wieder oben. Unten Calgary und Vancouver. Also ich glaube, da vor allem die 4 Teams, die ich jetzt genannt habe, sieht sehr konstant aus, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, Ralf, ne?
Ja, definitiv. Schwierig. Also Vancouver, brauchen wir gar nicht drüber reden. Calgary hat sich auch erledigt. Und dann hast du halt, Marco hat es schon gesagt, wenn man das mal hochrechnet und alle würden ihre Spiele, die sie irgendwo in der Hinterhand haben, Edmonton hat 58, Seattle 56, Anaheim 56, Kings 56 und San Jose 55, also 2 respektive 3 Spiele weniger. Wenn die alle gewinnen würden, dann hätten alle irgendwo 67 Punkte und dann wäre Edmonton mal eben auf dem Wildcard-Spot. Beziehungsweise sogar noch draußen. Das ist halt das Spannende, weil Edmonton hat jetzt die Olympiapause mit 3 Niederlagen, also es ist mit 3 Niederlagen in die Pause gegangen. Der Goalie-Trade hat sich relativ schnell als nicht besonders, wie sagt man, rentabel rausgestellt.
Stuart Skinner, den ihr übrigens gecallt habt, ne? Das muss man auch mal dazu sagen, kurz.
Was?
Vor dem Trade hatten wir eine Aufnahme und exakt diesen Trade zwischen Edmonton und Pittsburgh habt ihr beide vorhergesagt, ne?
Ja, es lag, glaube ich, auf der Hand. Das heißt, lag auf der Hand, aber war so eines der wenigen möglichen, wo man wirklich sagte, gut, das könnte man sich vorstellen. Jetzt hat Stuart Skinner auch nicht überragend, aber er hat schon ordentlich gespielt in Pittsburgh. Und Tristan Jarry hat jetzt auch nicht komplett versagt, aber auch bei weitem unter dem geblieben, was man sich in Edmonton erhofft hat von einem neuen Goalie. Man hatte Stuart Skinner weggeschickt, man hat Calvin Pickard über die Waivers quasi runtergeschickt. Dementsprechend hatte man das Back-to-Back-Finals-Goalie-Duo innerhalb von ein paar Wochen einfach mal aussortiert. Man kann über die Goalies sagen, was man will, aber sie standen nun mal zweimal im Cup-Finale. Ob sie jetzt wegen oder trotz Stuart Skinner und Calvin Pickard da standen, weiß ich nicht. Augenscheinlich war es eher trotz der beiden. Da wird man jetzt sehen müssen, ob Tristan Jarry oder der Backup ist jetzt Connor Ingram. Den habe ich lustigerweise auch schon mal in der Playoff-Serie gesehen gegen Nashville vor 3 Jahren, als UC Saros verletzt war. Ist eigentlich auch ein ganz guter Goalie. Hat auch ganz gute, ganz okay Statistiken. Aber ja, es ist, wir wiederholen uns, ich könnte jetzt auch ein Band abspielen, was ich schon 400 Mal gesagt habe, oder der Marco auch. Ich glaube, der Andi noch zu Hockey Marshalls Zeiten damals hat es schon häufig gesagt. Es kann halt nicht sein, dass es irgendwo immer noch am Goalie scheitert. Oder ich will nicht sagen, am Goalie scheitert, aber ich glaube nicht, dass man den Edmonton jetzt in die Playoffs, wenn jetzt die Playoffs heute starten würde, würde man nicht in die Playoffs gehen und sagen, jo, mit dem Goalie-Duo Da sind wir aber mal richtig gut aufgestellt. Das ist halt das Problem. Das wird der große Knackpunkt sein, ob sie das irgendwie auffangen können oder nicht. Und ja, alles andere finde ich die Pacific extrem spannend, weil wir mit San Jose und Anaheim zwei richtig coole junge Teams haben. Seattle ist für mich absolut ein Rätsel, wie sie auf einmal auf Platz 3 stehen. Weiß ich nicht, kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Die haben sich da einfach hochgemausert. Ist für mich, hatte ich letztes Mal schon gesagt, soll gar nicht böse meinen, aber ist für mich so ein ausdrucksloses Team. Kann ich gar nicht einschätzen, warum die da jetzt auch gelandet sind. Die weiß ich jetzt auch nicht, ob sie sich da halten können. Ich würde da fast sagen, Anaheim, LA und San Jose. Selbst San Jose sehe ich noch stärker, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, oben weg schwimmt Vegas. Die kriegt man, denke ich mal, auch nicht mehr eingeholt. Dementsprechend ist zwischen Platz 2 und 5 in der Division alles möglich.
Marco, auch da der Abschluss von der Pacific.
Ja.
Ist er da auch mit?
Ich glaube, sonst drehen wir uns im Kreis. Ich glaube, sonst drehen wir uns im Kreis. Lass mal über den Osten sprechen.
Ja, da seid ihr schon. Ja.
Ein Punkt hätte ich noch. Ich weiß gar nicht, das war vorhin irgendwo ein Thema. Mit dem Trade, genau, zu dem Panarin-Trade, weil er jetzt die Zeit hat vor Olympia und so. Das war ja irgendwo, hat man ja häufig auch mitbekommen, zumindest die Fachleute da drüben, dass quasi diese Olympiapause so ein bisschen die eigentliche Trade-Deadline war. Weil du gehst jetzt quasi in die Pause, die Spieler können sich ein Haus kaufen, können sich, was weiß ich, die Familie kann sich einleben. Ja, klingt blöd, aber die haben nun mal alle Familie. Du kannst ja nicht sagen, wir ziehen jetzt dahin und macht ihr mal, sondern die brauchen ja auch ein bisschen Zeit, um sich einzuleben. Wenn der Spieler jetzt bei Olympia ist, gut, kann aber die Familie zumindest schon mal rüber. Der Spieler kann sich viel schneller akklimatisieren, weil wenn wir nach Olympia wieder in die Saison starten, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, weil ich das Thema eigentlich gar nicht groß ansprechen wollte, dann haben wir, glaube ich, 1,5-2 Wochen zwischen Saison geht weiter, also dieser Trade-Freeze wird aufgehoben, ist ja gerade aktuell, dürfen ja keine Trades gemacht werden, zwischen der Trade-Freeze wird aufgehoben und Trade-Deadline. Das ist so eine kleine Zeitspanne, wo ich persönlich extrem überrascht bin, dass wir nicht schon mehr Trades gesehen haben. Klar, wir hatten den Goalie-Trade, den wir gerade besprochen haben. Wir hatten den Quinn Hughes-Trade nach Minnesota. Wir hatten den Panarin-Trade. Also wir hatten ja schon für die Saison schon viele gute Blockbuster, nenne ich es jetzt mal, weil es halt große Spieler sind. Aber ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr Bewegung erwartet vor dieser Olympiapause, weil wie gesagt, jetzt haben wir so einen zweiwöchigen Trade-Freeze, nichts passiert, nichts darf getradet werden und da hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Da bin ich ein bisschen überrascht, dass es so wenig passierte. Aber das nur abschließend zu dem Thema, weil es gerade so spannend war, wie Marco sagte, dass er jetzt halt schon in LA sein kann und ja, sich akklimatisieren kann.
Ja.
Trade ist am 6.
Wie gesagt,
März.
Ja. 6. März. Ja, wie gesagt, durch Olympia ist das halt alles nicht nur bei uns im Podcast verschoben und durcheinander. Das ist halt einfach auch in der NHL so. Und es macht es ja auch so spannend. Ich habe gesagt, wir schauen in den Osten und wir blicken in die Atlantic. Das letzte Mal habe ich noch gesagt, ja, Toronto, bin ich eigentlich ganz zufrieden, was da los ist. Man muss ja auch sagen, sie sind jetzt mit 3 Wins haben sie sich in die Pause verabschiedet gegen Edmonton, Vancouver und Calgary. Ja, aber die Standings schauen nicht so gut aus. Und das, was ich so sehe von Toronto, ihr habt jetzt vorher das auch schon angesprochen, dass Teams sich mittlerweile auch so entscheiden sollten oder müssen auch, vielleicht jetzt auch in der Pause, sind sie Buyer oder sind sie Seller? Und tatsächlich, so weh es mir tut, muss ich sagen, Toronto ist einfach in der Seller-Position jetzt gerade. Man hört immer von McMahon, der eine ganz gute Saison hat, der eine gewisse Trade-Value hat. Aber es ist halt tatsächlich schwierig für ein Team, das eigentlich gebaut ist, um einen langen Cup-Run eben zu haben. Ohne Draft-Picks, muss man auch dazu sagen. Ich sage euch jetzt mal lieber nicht, wenn ihr es nicht eh schon wisst, wer den First-Round-Pick nächstes Jahr hat, den Toronto dieses Jahr eben entsprechend nicht hat.
Wer denn? Ich habe es nicht auf dem Schirm.
Boston.
Aber ich glaube, der ist Top 10 protected, oder?
Ja, es ist irgendeine Protection drauf, aber es ist halt trotzdem, wenn man sich diese Standings anschaut, ist es es ist schon sehr traurig tatsächlich. Aber also insgesamt, also nicht. Nee, das planen sie nicht. Und auch die Saison, wie es jetzt gerade in Toronto läuft, es ist schwierig. Es macht auch nicht sehr viel Spaß, dazu zu schauen.
Wie stehst du denn jetzt zu dem Mitch Marner-Abgang im Nachhinein? Aufs falsche Pferd gesetzt, Toronto?
Nee, ist ja einfach aus der Situation auch raus entstanden. Es hat nicht funktioniert, ich habe schon oft gesagt. Und es hätte, also ich weiß nicht, ob Toronto jetzt besser dastehen würde mit Mitch Marner. Höchstwahrscheinlich punktetechnisch schon, aber bei Mitch Marner war ja nicht das Problem, dass er in der Regular Season nicht funktioniert hat, sondern in den Playoffs. Und wenn man sich dann die Verträge anschaut, das ist nicht nur Mitch Marner, nee, absolut, aber das Problem ist halt, du hast halt zu verschiedenen Zeitpunkten diese Verträge verlängert, zu verschiedenen Konditionen. Das war ja bei Mitch Marner, ich glaube, wann war seine Verlängerung? 2019 war das ja schon ein Thema, weil man sich ja da auch immer verglichen hat mit anderen Teams, beziehungsweise mit anderen Spielern, wo man gedacht hat, die unterschreiben für ähnliches Gehalt. Und dann hast du halt, ich meine, ich will jetzt nicht zu weit in die ganze Signing-History von Toronto zurückgehen, dann hast du einen Nylander, der einen Vertrag, einen neuen, bekommen möchte. Und ich war vor Ort, wie der in Schweden gespielt hat. Da habe ich auch gesagt, also dem musst du einen neuen Vertrag geben. Und dann hast du halt mit Marner jemanden, wo der Vertrag ausläuft, wo du weißt, der verlängert nicht. Wir hatten es letztes Jahr auch schon besprochen, die ganze Situation um seine No-Trade-Klausel. Ja, und dann ist es halt einfach der Spieler, der dann weggeht. Und im Endeffekt, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch müßig zu diskutieren, ob es besser gewesen wäre mit ihm. Aber die Situation in Toronto ist so, wie sie ist. Und dieses Team ist einfach, stand jetzt nicht gut genug für die Playoffs. So hart ist das zu sagen.
Ja, man muss halt auch einfach sagen, dass Tampa Bay sowieso, die haben ja einen Run hingelegt, ist ja der absolute Wahnsinn, was die da feiern.
Ja.
Die sind meiner Meinung nach jetzt auch schon weg. Punktetechnisch vielleicht noch nicht ganz, aber die sind einfach bockstark drauf. Für die ist die Pause jetzt vielleicht ein bisschen kommt ungelegen, aber die werden auch weiterhin ziemlich gut performen, die sind weg. Aber du hast halt mit Montreal und Detroit hast du halt zwei Teams, die grundsätzlich konstant punkten. Also die jetzt auch mal eine kleine Schwächephase haben, aber die eigentlich konstant ihre Punkte holen. Du hast Boston, du hast Buffalo. Buffalo hat sich extrem gemacht. Das Thema hatten wir häufig. Da sieht es das erste Mal tatsächlich nach Playoffs aus. Das heißt, es ist nicht nur so, dass Toronto recht schwach ist. Die anderen in der Division sind halt auch, machen halt teilweise den nächsten Schritt. Montreal, Detroit, Buffalo sind recht junge Teams, die alle jetzt den nächsten Schritt machen. Und ja, kommt jetzt vielleicht zur genau falschen Zeit, weil vor 2-3 Jahren hätte eine Schwächephase bei Toronto das wettgemacht, weil die anderen Teams nicht so weit waren, aber die sind jetzt halt alle einen Schritt weiter. Colorado hatte einen Roadtrip und das Spiel gegen Toronto war tatsächlich samstags oder sonntagsabends, genau, 19 Uhr, glaube ich.
Ja.
Hat Colorado auch gewonnen, da war nicht viel Feuer drin von Toronto, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ein bisschen erschrocken. Und die haben halt auch in Montreal und Ottawa gespielt und da, Ottawa steht in der Tabelle nicht besser da, aber da haben sie ordentlich auf den Sack gekriegt. Gegen Detroit haben sie im Back-to-Back gehabt, in Detroit haben sie 5-0 gewonnen, zu Hause haben sie 2-0 verloren. Das heißt, Detroit hat quasi auch das erste Team, was Colorado geschutoutet hat. Wie sagt man das denn?
Ja, ja.
Outgeschattet hat. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, die zaubern dann auch einfach mal so ein Spiel aus dem Hut. Und das meinte ich mit diesem konstant Punkten. Wenn du da eine Schwächephase hast, Florida ist ja das Gleiche. Die hatten das Verletzungspech. Die sind jetzt einfach unten. Das hätte vor 2-3 Jahren, hätten auch mit einer schwächeren Saison, hätten die beiden Teams meiner Meinung nach die Playoffs locker erreicht. Aber das Thema ist, das Blatt hat sich ein bisschen gewendet.
Ja, und ich habe jetzt gerade auch. Er ist noch nicht so oft.
Ja.
Achso, sorry. Ich wollte Florida auch.
Nee, Marco,
das ist noch nicht so oft vorgekommen.
Ja.
Dass ein Stanley Cup-Sieger die Playoffs verpasst. Und es wird wohl das 6. Mal passieren. Aber Back-to-Back-Champions haben es noch nie geschafft, nicht in die Playoffs zu kommen.
Das ist schon verrückt.
Ja, jetzt kommen sie. Die letzten waren übrigens die Kings.
Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, weil Ralf das ja auch gesagt hat, also der Pick, den Toronto da an Boston gegeben hat, ist Top 5 protected tatsächlich. Top 5, aber trotzdem, okay. Aber trotzdem ist es halt.
Ja, wenn es ganz bitter kommt.
Ja, ja. Ne? Es kann eine sehr bittere Saison für Toronto und für mich werden. Aber insgesamt ist natürlich so, wie du sagst, also für mich immer noch sehr überraschend. Montreal, da oben Detroit, wir haben es letzte Mal auch schon gesagt, jetzt zu der Stärke gefunden. Und für Buffalo, ja, also ist schon auch sehr interessant, was da passiert, Marco, ne?
Ja, absolut. Das ist ja das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Und wir ja auch diese Saison schon am Anfang ein bisschen Sorge hatten, dass es wieder nicht passiert. Aber jetzt haben sie sich gefangen, spielen sehr, sehr konstant aktuell. Und ja, es sieht gut aus halt, ne? Das ist, ja, wie wir es ja eingangs gesagt haben, Toronto und Florida da unten drin. Aber dafür hinter den führenden Tampa Bay, Lightning, Montreal, Detroit, Buffalo. Wer hätte das gedacht, ne? Dass die alle so vorangehen. Und ja, schön. Wirklich schön. Aus deutscher Sicht natürlich schade, weil genau das, was Ralf gesagt hat, dass jetzt alle Teams gleichzeitig so ein bisschen aufblühen. Ihr habt jetzt über Toronto und Florida gesagt, für Tim Stützle und seine Ottawa Senators. Natürlich auch ein bisschen blöd, dass alle gleichzeitig jetzt in den nächsten Gang geschaltet haben. Denn was Ralf gerade gesagt hat, das Feuer, was er dann in dem Spiel gegen Ottawa gesehen hat, die Spiele, die ich der Ottawa Senators dieses Jahr gesehen habe, das ist beileibe keine schlechte Mannschaft. Die spielt mit sehr, sehr viel Herz und sehr, sehr schnell. Das ist tatsächlich einer starken Division geschuldet, wo einfach ja mehr, auf einmal mehrere Teams funktionieren, die wirklich konstant performen. Und wie gesagt, auch der Punkteschnitt in der Division ist, wenn man jetzt gerade, wir haben vorhin viel über den Westen gesprochen, verglichen mit der Pacific sieht die Atlantic punktetechnisch sehr, sehr gut aus. Ja, da wären die Florida Panthers auch vor den Kings. Ja, ne? Also das ist
völlig verrückt.
Die sind hier Achter. Also, darf man halt auch nicht vergessen. Ist einfach eine starke Division.
Ja. Völlig, völlig verrückt. Ralf, abschließende Gedanken zur Atlantic. Kannst du mir noch Hoffnung machen?
Boah, ja, der Kader ist ja nicht schlecht. Ne? Eine Siegesserie, 4-5 Spiele, dann ist man wieder dran. Genauso können Teams wie Boston oder Buffalo ja auch nochmal einbrechen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nichts wird. Tut mir leid. Florida ist echt spannend. Weil Chuck ist jetzt wieder da, der war ja auch lange verletzt, Barkov halt weiterhin verletzt. Dass die sich so abmelden, glaube ich nicht. Ich glaube, da kann man noch was von erwarten, oder? Das geht halt sang- und klanglos zu Ende, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Florida, eher als Toronto, könnte noch mal versuchen, irgendwie anzugreifen. Wir wissen durch die letzten Jahre, dass der GM gutes Händchen hat. Mal gucken, was sie zur Trade-Deadline machen. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben ja immer noch 25, 26 Spiele. Also da sind ja noch immer knapp 50 Punkte zu vergeben. Also
ja.
Abwarten. Aber ja, um es kurz zu machen, Toronto da ist, glaube ich, einfach zu wenig. Da funktioniert zu wenig, da läuft zu wenig zusammen. Ja. Da ist, glaube ich, dieses Jahr echt leider Schicht im Schacht.
Dann, bevor ich noch das Weinen anfange jetzt hier im Podcast, schauen wir in die Metropolitan, Marco. Für mich tatsächlich zwei Überraschungen. Die eine haben wir schon die ganze Zeit eigentlich besprochen, die New York Rangers, immer noch mit 6 Heimsiegen nur, also richtig krass. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, Pittsburgh, was machen die denn auf Platz 2?
Ja, die haben sich in den Spätherbst ihrer 3 Superstars nochmal dafür entschieden, eine vernünftige Saison zu spielen. Die haben tatsächlich ringsherum, also ich finde es ja tatsächlich bemerkenswert, dass man es geschafft hat, Crosby, Malkin und Letang tatsächlich zusammenzuhalten und darum tatsächlich wieder eine funktionierende Mannschaft zu bauen mit kleinen Bausteinen die richtigen Knöpfe gedrückt zu haben. Und ja, das ist offensichtlich so im Spätherbst der Karriere. Wenn man jetzt auf die Washington Capitals guckt, die letztes Jahr eine fantastische Regular Season gespielt haben und jetzt da auch mit 65 Punkten strugglen. Okay, das ist ein guter Punkteschnitt, aber es reicht aktuell im Osten nicht für die Playoffs. Und es ist auch tatsächlich, sind schon 4 Punkte Rückstand auf die Wildcard-Plätze. Ist Pittsburgh, die gehen jetzt nicht so ab wie Washington letztes Jahr, aber die spielen einfach eine grundsolide Saison, haben an ihrem Kernteam festgehalten, wo viele gesagt haben, naja, man müsste sein, die auseinanderreißen, sonst wird es nichts mit der Zukunft. Ja, und dieses Jahr funktioniert es wieder.
Das möchte ich zu Pittsburgh, muss ich einmal kurz was einwerfen, weil ich mir gerade, weil wir über Pittsburgh sprechen, die Stats aufgemacht habe. Stuart Skinner hatte bei den Oilers eine Fangquote dieses Jahr von 89,1, ist jetzt bei Pittsburgh runter auf 89,1 und jetzt auf 88,7, also um minimales bisschen nach unten gegangen. Mhm. Tristan Jarry ist bei den Pittsburgh Penguins gegangen mit einer 90,9 und steht jetzt bei 87er Fangquote. Und wenn wir uns dann an das von gerade erinnern, ist die Fangquote schlechter als die von Stuart Skinner zu Zeiten bei Edmonton. Also ich hatte vorhin gesagt, Stuart Skinner hat okay gespielt, Tristan Jarry ein bisschen schlechter. Im Endeffekt von der Fangquote her haben beide nicht wirklich gut gespielt, aber Tristan Jarry war quasi noch jetzt nur rein von der Fangquote ein Downgrade gegenüber Stuart Skinner. Das überraschte mich. Das wollte ich aber nur kurz einwerfen, weil wir das Thema vorhin hatten und jetzt gerade über Pittsburgh gesprochen haben.
Ja, Ralf, wie siehst du denn die New York Rangers? Also wir reden jedes Mal drüber, aber es ist halt einfach auch da nicht so ganz zu erklären, was da passiert ist oder was da gerade auch passiert.
6 Heimsiege haben die. 6-mal haben die zu Hause gewonnen, 15-mal verloren und 4-mal nach Overtime. Das ist Wahnsinn. Ich gucke gerade, die Kings haben auch nur 8-mal zu Hause gewonnen, also die sind ähnlich schlecht. Aber sonst ist es schon schwierig, ein Team zu finden, was generell, Vancouver ist fernab von Gut und Böse, aber das ist schon bitter. Und dann, ich hatte das in der vorletzten Folge oder so mal, Madison Square Garden ist schon eine unfassbar geile Halle. Da ist schon richtig coole Atmosphäre. Und dann gewinnst du gerade mal 6 Heimspiele. Da ist schon ordentlich was falsch gelaufen. Davon ab, hattest du gerade gesagt, Überraschungen, die Rangers und Pittsburgh. Da würde ich aber gerne die Columbus Blue Jackets einwerfen. Mhm. Weil die haben unter Rick Bowness, der neue Coach quasi, die letzten 10 Spiele 9-1, haben eine 7-Spiele-Siegesserie, sind Stand jetzt, mit einem Spiel weniger, 4 Punkte hinter Boston. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Das ist für mich so, klar, Pittsburgh auch, absolut, hätte auch keiner kommen sehen, aber dass Columbus sich innerhalb der Saison so extrem steigert, glaube ich, haben die wenigsten kommen sehen, auch in Columbus nicht.
Ja. Ich habe aber hier noch ein negativ outstanding Team, dass die New Jersey Devils auch da unten so drin stehen, habe ich auch nicht kommen sehen. Das ist mit dem Kader Wir haben von jung und talentiert gesprochen. Das ist, ich bin gespannt, ob die was abgeben zur Trade Deadline oder ob sie dran festhalten und sagen, naja, wir glauben dran und starten im neuen Jahr nochmal einen neuen Anlauf. Ich bin echt gespannt.
Für mich, na, Philadelphia ist auch ich komme nicht auf das Wort. Was ich sagen will, ist, dass New Jersey meiner Meinung nach an einem Punkt ist, wo man dann wirklich sich hinterfragen muss, ob man mit diesem Kadergerüst weitermachen will oder nicht. Ich glaube, das ist eines der Teams, wo man sich jetzt zur Trade Deadline oder vielleicht im Sommer, ich habe keine Ahnung, am meisten hinterfragt, ob man da nicht vielleicht einmal nochmal umbauen muss, weil wenn man ehrlich ist, so wirklich funktioniert es mit dem Gerüst nicht. Und ja, Jack Hughes, nur mal als einen Namen zu nennen, um den herum hatte man sich, glaube ich, wesentlich andere Ziele gesteckt, als jetzt Vorletzter im Osten zu sein.
Ja.
Insgesamt Carolina ganz vorne, das haben wir schon oft auch besprochen gehabt. Wenn wir ein bisschen vorausblicken in der Metropolitan, wen seht ihr da vorne? Bleibt's Carolina, Pittsburgh?
Ich glaube, Pittsburgh wird Dritter. Ich glaube, die Islanders werden sie noch überholen.
Mhm.
Aber das ist einfach nur so ein Bauchgefühl. Die drei Teams werden, Columbus macht Feuer von hinten, aber ich glaube schon, dass die drei Teams da vorne die drei Plätze unter sich ausmachen werden. Und das Wildcard-Rennen im Osten wird halt sehr, sehr spannend werden, weil wir haben schon jetzt mehrfach gesagt, eine kleine Siegesserie und dann ist das Ganze wieder eng. Sag mal, ab Philadelphia und Florida mit 61 Punkten, da wird es sehr, sehr schwer, deswegen anders als der Ralf, ich gebe dir noch die Hoffnung, Toronto mit 63 Punkten, die 6 Punkte will ich noch nicht abschreiben, 25 Spieltage Verschluss und alles, was mehr Punkte als Toronto hat, ist in der Verlosung für mich und es wird spannend.
Wie gesagt, ja, da muss ich
interessant wird sein, so was machen diese Teams zur Trade Deadline?
Ja. Ja, und da kann man ja dann auch spätestens sehen, wie die Organisationen denken, dass es weitergeht, ob man eben Buyer oder Seller ist. Und das wird noch interessant zu sehen sein. Zum Abschluss dieser Episode an euch beide die Frage: Jetzt haben wir ja schon oft gesagt, Olympia, oder ich habe es jetzt so oft schon gesagt, würfelt sehr viel durcheinander. Was glaubt ihr denn, so jetzt mal aus dem Bauch heraus, was könnte denn der Effekt von Olympia sein auf die NHL?
Viele Verletzungen, meiner Meinung nach, jetzt nichts Dramatisches, aber Wehwehchen, viele kaputte Teams, weil die 2 Wochen Olympia, die fehlen halt im Spielplan. Und ich kann jetzt nicht für jedes Team sprechen, logischerweise habe ich kein fotografisches Gedächtnis, aber Colorado startet nach dem olympischen Break quasi mit 5 Spielen in 7 Tagen. Und das wird einigen Teams so gehen. Das ist, die haben krass, Back-to-Back, ja. Pause, Spiel, Pause, Back-to-Back. Ja, 5 in 7. Es ist Katastrophe, bin ich ganz ehrlich. Das wird tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen die Qualität der Spiele auch lindern, weil die Teams einfach stehend K.O. sein werden. Klar, du hast in jedem Team, wenn es jetzt nicht gerade, ich glaube, Florida hat, glaube ich, die meisten mit 8 Spielern oder 7. Haben die meisten guten Teams, würde ich sagen, so zwischen 4 und 6 oder zwischen 3 und 5 Spielern, wo sie, die sie nach Italien geschickt haben. Die anderen können sich ja ausruhen, aber es bringt ja trotzdem nichts. Du kannst ja noch so ausgeruht sein, wenn du dann sowas von Vollgas wieder durchstartest, das wird halt irgendwo die Teams ein bisschen dezimieren. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, es wird ein paar kleinere Verletzungen geben, die Teams werden stehen K.O. sein, weil das wird halt, wie man so schön sagt, das wird ein Grind, weil du willst in die Playoffs kommen, hast quasi jeden zweiten Tag ein Spiel, wenn nicht jeden Tag. Das ist das Einzige, wo ich sage, das wird das Olympia die Olympiade wird die NHL in der Hinsicht ein bisschen beeinflussen. Natürlich auch im Positiven. Die Olympiasieger, die werden natürlich mit einem absoluten Hoch nach Hause kommen, dementsprechend auch in ihren Teams meiner Meinung nach gut aufspielen. Und das wirst du bestimmt auch in gewissen Situationen, wenn ich jetzt einfach mal nach Edmonton gucke, wenn der McDavid zum Beispiel mit Gold nach Hause kommt.
Dann, ja, schon, du sagst Dreiseitel.
Ja, oder Dreiseitel mit Silber dann.
Ja.
Passieren kann alles. Das wird dann in der Hinsicht auch einen kleinen Effekt haben. Aber meiner Meinung nach ist diese Pause das größte Problem, dass danach halt so durchgefeuert werden muss, weil die Playoffs halt schon mehr oder weniger vor der Tür stehen.
Ja. Ich mache mir dann immer, ich finde es ja tatsächlich, und das ist jetzt eine Meinung abseits der NHL, ich finde es ja immer interessant, dass man trotz Olympia, ganz, ganz früher war es ja mal so, dass man dann die Weltmeisterschaft hat ausfallen lassen, wenn Olympia war. Ich glaube, den größten Effekt wird es aufs WM-Turnier haben, weil ob sich dann nochmal irgendwelche Spieler, die nicht mit bei Olympia, also die ganz, ganz großen Namen werden wir bei der WM nicht sehen von den ganz großen Teams, die jetzt bei Olympia waren, weil ich glaube, sich die Spieler dann tatsächlich die Auszeit nehmen. Also das wird wahrscheinlich der größte Olympia-Effekt aufs internationale Eishockey sein. Ansonsten, klar, was Ralf gesagt hat, Verletzungen werden eine Rolle spielen. Drücken wir mal allen die Daumen, dass alle fit bleiben. Aber ja, um Gottes Willen, bei einem sowieso schon engen Spielplan, 82 Saisonspiele, 2 Wochen rauszunehmen. Klar, wir haben letztes Jahr das Four Nations-Turnier gehabt, was auch ein paar Tage rausgenommen hat. Oder sonst ist es immer das All-Star-Weekend, was da reingeht. Aber 2 Wochen sind halt doch noch mal eine andere Nummer. Ich bin gespannt. Die Würfel werden auf jeden Fall noch mal neu gemischt. Ralf hat es ja vorhin gesagt, er hätte mehr Trades erwartet, ich tatsächlich auch, weil man jetzt tatsächlich die Zeit hat, wenn es kein Olympiafahrer sind, Leute schon mal zumindest ins Mannschaftstraining einzuweisen, einzuführen, auch wenn einige Spieler fehlen, aber man kann zumindest schon mal, ich sag mal, seine neue Umgebung kennenlernen. Auch das wird dann nochmal für Unruhe sorgen. Die Trade-Deadline, haben wir ja gerade gesagt, 6. März nach Olympia. Bis dato dürfen keine Trades sein. Auch da ein enges Fenster. Und ja, das ist ja das Schöne an der NHL. Es bleibt super spannend damit und die Karten werden neu gemischt in ein paar Wochen. Und klar, Punkte sind verteilt, aber 25 plus Spiele haben wir hier noch. Und schauen wir mal, da kann noch ein bisschen was passieren bei einigen Teams. Nicht bei allen, aber bei einigen.
Sehr schöne Schlussworte, ihr beiden. Liebe Hörerinnen, wie wir schon gesagt haben, wir haben auch die nächsten Folgen, ja, ich sag mal, kreative Ansätze für euch. Bleibt da definitiv dabei. Ralf und Marco, vielen Dank für eure Zeit. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Für euch da draußen gerne auf Instagram folgen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.